Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das unsere Gesellschaft seit Jahren stark bewegt und spaltet: Migration. Längst ist das mehr als eine Frage von Zahlen oder Zuständigkeiten. Migration ist zum politischen Brennglas geworden. Für Vertrauen in den Staat, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die Zukunft der europäischen Demokratie. In Deutschland erleben wir eine deutliche Zuspitzung der Debatte. In Europa wird Migration zunehmend auch als Machtinstrument eingesetzt.
Unser heutiger Gast beobachtet diese Entwicklung seit vielen Jahren analytisch, nüchtern und mit dem Anspruch, Humanität und Ordnung nicht gegeneinander auszuspielen, sondern miteinander zu versöhnen. Gerald Knaus ist Migrationsforscher, Mitgründer und Vorsitzender der
Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, kurz ESI.
Er war maßgeblich an der Entwicklung des EU-Türkei-Abkommens beteiligt und berät seit Jahren Regierungen, Institutionen und auch internationale Organisationen zu Flucht, Migration und europäischer Politik.
Gemeinsam mit Francesca Knaus hat er gerade ein neues Buch vorgelegt: Welches Europa brauchen wir? Ein politisches Wunder und wie wir es vor seinen Feinden schützen. Darin beschreiben die beiden, warum Europa heute so stark unter Druck steht, von außen wie von innen, und warum es mehr braucht als Angst und Abwehr. Nämlich eine realistische, überzeugende Vision für einen Kontinent, der Frieden, Freiheit und Rechtsstaat verteidigen.
Darüber wollen wir heute unter anderem mit ihm sprechen. Gleichzeitig interessiert uns natürlich seine Einschätzung, wo Deutschland beim Thema Migration aktuell steht, warum einfache Antworten nicht funktionieren und vor allen Dingen, welche realistischen Wege es gibt, Migration zu steuern, ohne unsere demokratischen Werte und unsere Menschlichkeit preiszugeben. Herzlich willkommen bei uns bei den Mutmachern, Gerald Knaus.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Herzliche Grüße hier aus Berlin.
Ja, was macht Ihnen, Herr Knaus, persönlich in diesen unruhigen Zeiten insgesamt die größten Sorgen?
Wäre realistisch und ohne Angst. Sie sind ja Mutmacher, also Angst ist kein guter Ratgeber.
Nein.
Auf das heutige Europablick, der sieht objektiv wahrscheinlich die größte Krise oder anders gesagt, die größten Gefahren für den demokratischen Frieden auf unserem Kontinent seit 1947. Also vor der Schaffung der ersten europäischen Gemeinschaft, vor der Schaffung der NATO und vor dem klaren Engagement der Amerikaner. Wir erinnern uns, 1947 hat der US-amerikanische Präsident Truman mit seiner Erklärung vor dem Kongress gesagt: Ab jetzt will Amerika Demokratien weltweit unterstützen. Daraus folgte der Marshallplan, daraus folgte die Unterstützung in der NATO und ein Engagement, das von außen sehr viel dazu beigetragen hat, dass Europa die letzten 80 Jahre im Westen und die letzten über 30 Jahre in Mitteleuropa demokratischen Frieden genossen hat. Und was mir heute Sorgen macht, ist ein Zusammentreffen von drei Angriffen auf dieses Europa. Wir haben natürlich den größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine. Wir haben ein aggressives Russland, das aufrüstet. Wir haben eine Rhetorik von Putin seit 25 Jahren, die wir einfach nicht hören wollten, vor der uns viele Russen, auch viele Freunde von mir, immer wieder gewarnt haben. Menschen, die zum Teil ihr Leben dafür gelassen haben, die erschossen wurden, wie Boris Nemtsov, oder im Gefängnis waren, wie ein anderer guter Bekannter von mir, Wladimir Karamursa, zweimal Giftanschläge auf ihn, dann Strafkolonie in Sibirien. Die haben uns gewarnt vor dem, was Putin macht. Jetzt haben wir diesen Krieg, jetzt haben wir lauter Generalstabschefs auf der polnischen Armee, gestern die englische Geheimdienstchefin, der englische Oberbefehlshaber, die Balten, die Franzosen, auch die Deutschen, die uns warnen vor den Gefahren. Und dazu haben wir in Amerika zum ersten Mal seit 1947 im Weißen Haus einen Präsidenten, der klar macht, er sieht in der heutigen Europäischen Union einen Gegner. Er fühlt sich näher Putin als vielen unserer demokratischen Regierungen. Und das ist das Dritte, diese amerikanische Regierung hat jetzt erklärt, im letzten Jahr immer wieder und jetzt ganz klar in ihrer Sicherheitsstrategie, dass sie auch eine ideologische Regierung ist, aber anders als Truman 1947 nicht im Dienste des Stärkens von Demokratien, sondern im Grunde genommen eine identitäre. Also sie will Parteien unterstützen, auch in Deutschland, die Institutionen, die uns diesen Frieden gebracht haben, die wir aufgebaut haben vor mehr als 7 Jahrzehnten, zerstören wollen. Anti-EU-Parteien, Dexit-Parteien, Anti-Europarats- oder Menschenrechtskonventionsparteien, Pro-Putin-Parteien. Und dieses Zusammentreffen dieser drei Entwicklungen, ein aggressives, hochgerüstetes Russland, ein Amerika, das uns nicht mehr als verlässlicher Verbündeter zur Seite steht, und Parteien, die in Deutschland zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik mit dem Programm eines Dexit an erster Stelle in den Umfragen liegen. Diese Kombination ist eine Herausforderung für unsere Generation, die wir noch nie hatten.
Mhm. Herr Knaus, wie gehen Sie damit um? Wo geht's hin?
Also vielleicht mit dem, was ich gerade erst mit einem englischen Freund heute früh besprochen habe, die englische Geheimdienstchefin, die sagt, dass ihre Institution, der englische Geheimdienst, sich inspirieren muss bei jener Tradition, die einst von Winston Churchill ins Leben gerufen wurde. Also der Mut, der Einfallsreichtum, die Bereitschaft, Demokratie zu verteidigen, die wir vor einigen Jahrzehnten hatten. Dieser Rückgriff auf die Geschichte, das, was uns ja zu dieser privilegierten, zu diesem europäischen Wunder des demokratischen Friedens gebracht hat, das Schaffen dieser Institutionen durch Menschen in diesem Jahrzehnt zwischen 1948 und 1958, das sollte uns jetzt Mut machen und Mut geben, denn damals waren die Herausforderungen noch größer als heute. Mhm. Und damals ist es gelungen. Also das ist das eine, der Rückblick, die Inspiration durch das, was wir ja schon geerbt haben. Wir müssen es erhalten, wir müssen es nicht schaffen. Und das Zweite ist, da kommt meine Tochter ins Spiel, die ist 25, mit der habe ich ja das Buch geschrieben, die redet dann immer über ihre Generation, die sie besucht hat in den letzten Monaten wieder, Studienkollegen, Freunde in Kiew, die dort in der Ukraine jede Nacht sitzen sie im Luftschutzkeller, jede Nacht gehen hunderte Drohnen und Raketen auf das Land hernieder. Ich glaube, 47.000 waren es in diesem Jahr, nur auf die Ukraine, nur von Russland. Und die arbeiten dort an Reformen, an der Zukunft. Die geben nicht auf, die ziehen nicht weg. Sie trifft Freunde vom Studium in Estland, die dort im Umweltministerium arbeiten. Ich war mit ihr vor kurzem in Tallinn bei einem Freund von ihr, der gleichzeitig zweimal im Monat in den Wäldern Estlands für die Territorialverteidigung zusätzlich sich für den Ernstfall vorbereitet, mit Bruder, mit Vater. Also die Verteidigung des Landes. Und die estnischen Freunde gehen davon aus, dass es zu einem Angriff kommen wird. Und georgische Freunde, ich war auch mehrmals in Georgien im letzten Jahr, sie auch, die dann dort jeden Abend auf die Straße gehen mit Europafahnen, obwohl 90% der NGOs im letzten Jahr geschlossen, die Oppositionspolitiker verhaftet, die Demonstranten niedergeschlagen, bestraft, eingesperrt werden, die nicht aufgeben. Und diese Geschichten dieser Generation von Europäern und Europäerinnen, jungen Europäern, die wissen, was wir haben, die das wollen, die nicht aufgeben, die ihre Freiheit riskieren, die sich einsetzen. Da kommt dann meine Tochter immer zurück von diesen Reisen und sagt, wie können wir pessimistisch sein? Wie können wir wie können wir aufgeben? Wir haben das alles schon. Wir müssen es verteidigen. Aber die zeigen uns, warum wir es verteidigen. Also Resilienz ist ja zu wissen, wofür man etwas macht als Gesellschaft. Was es wert ist, verteidigt zu werden. Und vielleicht das Wichtigste ist, hier den Mut zu machen. Es geht nicht um Optimismus oder Pessimismus. Mein großes Idol, mein großes Vorbild Inspiration in Stunden des Zweifelns ist immer Jean Monnet. Und der sagte, er ist kein Optimist, er ist nur entschlossen. Diese Entschlossenheit zu wissen, was wir tun müssen und dann Leute zu sehen, die das vorleben, das gibt, glaube ich, immer Mut.
Sie haben gerade sehr gut geschildert, wie ich finde, am Beispiel Ihrer Tochter. Mut macht auch die junge Generation, auf der so viel herumgehackt wird, die angeblich nicht mehr so arbeitswillig ist, wie das Ältere waren und all solche Geschichten. Aber ich sehe das genau wie Sie. Das ist eine sehr, sehr große Hoffnung, die uns begleitet, dass die eben auch den Mut und den Willen haben, ihre Zukunft nicht den Bach runtergehen zu lassen, sondern aktiv mitzugestalten. Ich war gestern Abend auf einer Lesung, da ging es auch um das Thema, was können wir tun? Und so ganz im Allgemeinen sagte dann der Autor Burkhard Hose, wir brauchen mehr Verbundenheiten, das auf allen Ebenen. Wir können im ganz Kleinen wirken, indem wir eben nicht zulassen, dass geschwurbelt wird, dass Fake News verbreitet werden. Und wir können es bis hin zum Großen, dass auch Institutionen, für die Amerikaner gibt es da nur ein disruptives Vorgehen, lasst sie uns zerstören. Aber dass wir genau das auch durch Unterstützung derer, die dort den Mut und das Handeln aufbringen müssen, dass wir diese Verbundenheit auch leben. Und sehe ich auch eine ganz große Chance drin.
Und daher nehme ich auch solche Einladungen von Ihnen an, weil ich glaube, dass es so wichtig ist in der Gesellschaft, in allen Kreisen, alle, die sich engagieren, auch die richtigen Geschichten, die richtige Analyse zu erzählen. Das kann man nicht der Politik allein überlassen. Das muss von denen kommen, die sich engagieren wollen. Den falschen Narrativen, die uns in den sozialen Netzwerken jetzt ja überschwemmen, und da ist natürlich mittlerweile auch klar, da gibt es auch eine politische Agenda. Also wenn der Besitzer von X, der reichste Mann der Welt, sagt, Deutschland kann nur durch eine Dexit-Partei, Pro-Putin-Partei wie die AfD gerettet werden, und dann brauche ich mich nicht wundern, was ich dann auf X in meinem Mobiltelefon an Nachrichten sehe, jeden Tag. Dem entgegenzutreten, dort, wo man Glaubwürdigkeit hat, in den Kreisen von bekannten Leuten, die man erreichen kann, mit der Gegengeschichte, das ist vielleicht, also neben dem ganzen Praktischen, natürlich müssen wir in der Lage sein, uns zu verteidigen, wir müssen aufrüsten, wir müssen resilient werden, wir brauchen Zivilschutz, wir brauchen auch in der Wirtschaft Resilienz, wir brauchen ganz viel, auch in Europa, aber vor allem brauchen wir den Glauben daran, dass es das wert ist. Und dass die Geschichten, die uns einreden wollen, wie Donald Trump bei der UN-Generalversammlung vor wenigen Wochen und jetzt wieder die USA in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie. Europa geht den Bach hinunter, alles bricht zusammen. Es war noch nie so schlecht wie heute. Deutschland ist ein Failed State. In Deutschland leben bald keine Deutschen mehr. Dieser Volkstod, von dem Björn Höcke redet, dieser Kulturpessimismus ist natürlich eine Waffe von denen, die ein System zerstören wollen, das uns in den letzten Jahrzehnten so viel Sicherheit, Wohlstand und Lebensqualität gebracht hat wie kein anderes. Und wer da verliert den Kampf der Geschichten, wenn wir uns einfangen lassen von diesen Narrativen, die im Grunde genommen sehr ähnlich sind den Narrativen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da gibt es dann eine klare Gruppe, die schuld ist an allem. Damals war es der Antisemitismus, heute sind es die Muslime, also eine neue Minderheit, die es vor 60 Jahren in Europa nicht gab. Jetzt sind sie da. Und Elon Musk sagt uns ununterbrochen, und das ist ja auch der emotionale Kern vieler dieser rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien, die müssen wieder weg. Donald Trump sagt uns, Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, ist kein Engländer. Wenn die nationale Sicherheitsstrategie sagt, oh, der ist in London geboren, ne? Also so wie Jamal Musiala in Baden-Württemberg geboren ist, ne? So wie Leroy Sané im Ruhrpott geboren ist. Das sind Deutsche und es wird jetzt eingeredet, die Präsenz dieser von Leuten mit anderen Wurzeln, mit anderer Hintergrund, ist ein Zeichen von Niedergang. Und dann wird noch gesagt, unsere Eliten, und zwar alle, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale, Grüne, alle, sind schuld an einer Verschwörung, weil sie mit Absicht, und da kommen wir zum Migrationsthema, Grenzen offen lassen, im Grunde genommen die Bevölkerung austauschen wollen. Dass wir in den letzten 10 Jahren viele Flüchtlinge aufgenommen haben, hat vor allem mit einem Mann zu tun, den die AfD verehrt, nämlich Wladimir Putin. Der hat seit 2015 militärisch Assad an der Macht gehalten. Assad an der Macht gehalten in Syrien. Der hat dazu geführt, dass erst nach dem Sturz von Assad Ende 2024 Hunderttausende Syrer zurückkehren konnten. Und das tun sie jetzt aus der Türkei, aus dem Libanon, aus Jordanien. Putin hat diese syrische, lange, größte Flüchtlingskrise im Nahen Osten in den letzten Jahrzehnten durch sein Eingreifen ermöglicht. Und dann hat er dazu noch die Ukraine angegriffen und noch einmal 4,5 Millionen Leute sind geflohen. Das heißt, wir hatten ja eine enorme Migrationskrise. Aber die war nicht aufgrund der Selfies von Frau Merkel oder der Wokenpolitik Österreichs, wo es immer nur christdemokratische Kanzler und Innenminister gab und wo so viel Flüchtlingenschutz gewährt wurde wie nie seit 1949. Das war, weil wir zwei enorme Kriege hatten. Und diese Geschichte erzählen und nicht sich ins Boxhorn jagen lassen von den falschen Erzählungen, vom Verrat und vom Gang und das zu verteidigen, was uns in den letzten Jahrzehnten dieses europäische Wunder ermöglicht hat. Und nicht in die Falle zu geraten, zurückzukehren, wo uns ein Timo Chrupalla sagen wird, Polen ist wieder unser Feind. Wir müssen uns vor Polen fürchten. Es geht so schnell, wenn im größten und mächtigsten Land Europas eine Dexit-Partei, die ihren Nachbarn misstraut und Putin als Verbündeten sieht, an die Macht käme oder in die Nähe der Macht, beginnen die Nachbarn Deutschland am nächsten Tag zu fürchten. Das Vertrauen, das die Grundlage ist der europäischen Integration, des Binnenmarktes, des Wohlstands, wäre über Nacht weg. Wir erleben das zwischen Kanada und den USA. Ich erlebe das in Dänemark, wie die Dänen heute auf Amerika blicken. Engste Verbündete für Jahrzehnte. Mit einem Schlag redet der dänische Geheimdienst von den USA als potenzielle Gefahr. Stellen wir uns vor, wir hätten in 4 Jahren Polen, Dänen, Niederländer, Belgier, die so über Deutschland reden. Das steht auf dem Spiel. Und die sagen, alles ist im Niedergang, die Eliten versagen, alles ist schlecht, die wollen uns in eine Welt stürzen, die wir in unserer Lebenszeit nicht erlebt haben. Und die ich meinen Kindern auch nicht vererben will.
Auf keinen Fall.
Zur Randbemerkung zu den Migranten. Nach meinem Verständnis besteht der überwiegende Teil der amerikanischen Bevölkerung letztlich aus Migranten bzw. aus Abkömmlingen von Migranten, die noch nicht allzu viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte in den Vereinigten Staaten zu Hause sind. Aber das hilft natürlich nicht
natürlich
weiter.
Natürlich, und Elon Musk ist aus Südafrika. Und was passiert, was hier wirklich passiert ist, dass, also zugespitzt, aber nicht sehr zugespitzt, ist, dass wir jetzt mit X eine soziale Plattform haben, die alle unsere Köpfe erreicht oder viele Telefone, die Apartheid-Doktrin, vor der Elon Musk aus Südafrika ausgewandert ist, wiederbeleben will. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Hoffentlich sind Sie nicht so viel auf X wie ich, auch professionell. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Nachrichten habe, die mir erklären, die Weißen sind in Gefahr. Es wird auch wieder offen über Rassismus gesprochen. Auf eine Art,
wie wir Trump muss die Weißen schützen in Südafrika.
Ja, die Weißen aus Südafrika und weltweit. Das ist ein identitäres Verständnis von und natürlich, ganz Amerika ist ein Land von Migranten. Der große Erfolg Amerikas waren Leute wie Steve Jobs mit seinem syrischen Vorfahren. Leute, die aus der ganzen Welt kamen. Und dieses Bild, dass erfolgreiche Gesellschaften ihren Erfolg nur erhalten, indem sie sich abschotten, ist das genaue Gegenteil von allem, was wir in der Geschichte gelernt haben.
Wir begreifen die Europäische Union ja immer auch als ein Friedensprojekt. Das war natürlich ein Wirtschaftsprojekt, aber es war auch immer, gerade die Erweiterung hatte ja immer die Motive und die Legitimation und die große Botschaft, es ist gleichzeitig das Friedensprojekt für Europa. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, man sieht ja im Moment eher eine auseinanderdriftende EU. Man sieht, dass es wahnsinnig schwer wird, gemeinsame Positionen zu finden, nicht nur gegenüber Russland, wenn wir mal den Orban als Ersten, aber wir gucken in die Tschechische Republik, in die Slowakei, wie sich Dinge verändern. Wo bleibt das Gemeinsame wirklich? Wo kann man erkennen, dass die klare Botschaft der Nationalstaaten, aber auch für Europa, mit Europa nach vorne gerichtet ist und auch vermittelt, dass Es ist kein Problemprojekt, sondern das ist die Basis für unsere gemeinsame Zukunft. Das geht weit, geht unter. Wir streiten um Kleinigkeiten, wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland oder die Richtlinie auf der Europäischen Union, Unionsebene. Darüber streiten wir, über den Verbrenner streiten wir. Aber die große Botschaft für unseren Zusammenhalt, wer macht das?
Also zunächst möchte ich doppelt unterstreichen, was Sie gesagt haben, die europäische Integration als Friedensprojekt. Als Jean Monnet bei der Franzose, Cognac-Verkäufer, großer Staatsmann, der nie studiert hat, der mit 16 die Schule verlassen hat, der Geschäftsmann wurde, der für die Familienfirma im wilden Westen, den Rocky Mountains von Kanada, Cognac verkauft hat und der dann zu einem der großen europäischen Staatsmännern wurde. Als der Konrad Adenauer traf, 1950 in Bonn, und mit ihm über die erste europäische Gemeinschaft gesprochen hat, über diesen Vorschlag von französischen Außenminister, eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl, gemeinsame Verwaltung, gemeinsame Regeln machen. Als der darüber sprach, da sprachen er und Konrad Adenauer genauso, wie wir das heute nicht lernen, wenn wir über die europäische Integration am Anfang reden. Sie sprachen nämlich über Moral, über Politik, über den Sinn des Lebens. Sie sagten, die technischen Probleme lösen wir. Natürlich geht es um Wohlstand, natürlich geht es darum, in diesen Schlüsselindustrien auch den gemeinsamen Markt zu schaffen. Alle werden davon profitieren. Aber das Ziel war, Vertrauen zwischen Ländern zu schaffen. Es ging darum, umstrittene Frage der Grenzen des Saarlands, das war ein französisches Projekt, Das Saarland abzuspalten. Das hätte auf Jahrzehnte die Beziehungen vergiftet. Das wurde lösbar. Die Kontrolle über das Ruhrgebiet, vor dem sich Frankreich fürchtete, das wurde lösbar. Es ging um Frieden und Vertrauen. Und die großen Staatsmänner, die Erweiterung vorangetrieben haben, der NATO und der EU, in Tschechien, in Estland, in Litauen, Václav Havel, der Präsident in Prag, und Thomas Ilves, der Präsident in Tallinn, und andere Politiker, die erkannt haben, Friede und Stabilität dauerhaft gibt es durch den Beitritt zu den erfolgreichen Institutionen, die diese großen Gründer Europas Anfang der 50er Jahre geschaffen haben. Und alle Länder, denen es gelungen ist, dabei zu treten, waren erfolgreich. Wir exportieren heute mehr aus Deutschland im letzten Jahr nach Polen als nach China. Wir haben ein neues China geschaffen durch den Aufschwung Polens. Wir exportieren mehr nach Rumänien als nach Japan. Litauen ist auf dem Weg, irgendwann das englische Pro-Kopf-Einkommen zu erreichen. Polen ist auch auf dem Weg dazu. Estland hat das beste Schulsystem laut PISA-Studien der OECD in Europa. Das ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Und die war möglich, und vielleicht der Punkt noch, in einem Kontinent, wo die meisten Staaten, dieser 50 Staaten in Europa, weniger als 10 Millionen Einwohner haben. Die meisten Staaten sind klein. Und klein und reich und demokratisch zu sein, ist historisch gesehen ein Rezept für Gefahr. Außer man schließt sich zusammen und fürchtet sich nicht vor den Nachbarn. Und was in Europa gelungen ist, und davon profitieren die glücklichsten Gesellschaften weltweit heute, die innovativsten, die reichsten, Dänemark und Finnland und die Niederlande und auch Österreich und mittendrin ein Deutschland, das geachtet wird, auf das man von den Nachbarn aus mit Vertrauen blickt, wo man sich freut, wenn die Deutschen aufrüsten, weil es alle schützt. Dass dieses Wunder möglich ist, hat mit diesen Institutionen zu tun, und das ist ein Projekt, das ist großartiger als der Bau der Pyramiden oder die anderen Weltwunder der Antike. Und das müssen wir jetzt verteidigen. Und die das jetzt angreifen, entweder sie wissen, was sie tun und sind böswillig und zerstörerisch unterwegs, oder sie wissen es nicht. Und dann muss man ihnen entgegentreten und sagen, ihr verratet unsere Kinder.
Leider Gottes, wenn man derzeit auf Europa blickt, sieht es aber auch so aus, dass die von Ihnen sogenannten Böswilligen offensichtlich eine gewisse Sammlungsbewegung sind. Und Migration dient inzwischen offen als geopolitisches Druckmittel, von Belarus, Russland, haben Sie schon erwähnt, bis hin zu politischen Kräften auch innerhalb der EU. Viktor Orban sprach schon 2015 davon, dass das Zeitalter der universellen Menschenrechte beendet werden müsse. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und ich frage mich und frage Sie, wie gefährlich sind Politiker wie er für die europäische Rechtsordnung und auch für im wahren Wortsinne unsere europäische Gemeinschaft?
Also das ist ja, ich glaube, Orban ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für etwas, womit wir uns jetzt gerade auseinandergesetzt haben, der Macht von Geschichten. Also Ungarn ist ein Land mit 1-2% der Bevölkerung der EU, 1-2% des Bruttonationalprodukts der EU. Woher kommt seine Macht? Also ist eines von 27 Mitgliedern, ja, und manchmal hat ein Veto, obwohl man das auch umgehen kann, wie wir sehen, wenn der Wille da ist. Aber seine Macht kommt daher, dass er es verstanden hat, Geschichten zu erzählen. Und dass er von Anfang an auch investiert in den Aufbau von Koalitionen, internationalen Koalitionen. Er hat von Anfang an auf Trumps Bewegung gesetzt. Er hat von Anfang an versucht, mit Putins Russland enge Beziehungen aufzubauen. Er hat investiert in Denkfabriken. Das Matthias Corvinus-Kolleg in Budapest wurde vom Staat beschenkt. Die haben Ressourcen wie keine Denkfabrik anderswo in Europa. Wir haben ein riesiges Büro mittlerweile auch in Brüssel und verbreiten Geschichten, Narrative. Und die zentrale Geschichte von Orban seit 2015, die mittlerweile Trump fast zum Teil in den Details übernommen hat. Orban war der Erste, der gesagt hat, London ist gefallen, weil dort ein pakistanischstämmiger Bürgermeister ist. Also eine absurde Idee. 2018 hielt er diese Rede. Dieses Jahr kommt Donald Trump in New York vor die Generalversammlung und sagt, London ist gefallen. Also dieses Bild, er sagt, in London wurde die Scharia eingeführt. Diese Mythen, die Orban 2015, diese Geschichten, die Orban 2015 erfunden hat, die er entwickelt hat, die er verbreitet hat, das ist wahrscheinlich das größte ideologische Gift heute in Europa. Und was ist der Kern dieses Mythos? Der Kern dieses Mythos ist es, das, was Menschen lieben oder was ihnen wichtig ist, was sie brauchen für ihr Glück, für ihr Seelenheil, eine Identität, ein Gefühl von Zuhause, ein Gefühl von Heimat, ein Gefühl von Nationalgefühl, auch Patriotismus, eine gefestigte Identität. Wir sind irgendwo, wir stehen für etwas und das gibt uns Halt. Dieses Gefühl zu nehmen und zu sagen, das wird angegriffen durch Massenmigration. Und wer sich nicht wehrt in einem Krieg gegen das, was den Menschen am meisten wert ist, nämlich ihr Selbstwertgefühl, ihre Identität, wer dagegen nicht kämpft, ist ein Verräter. Die Leute, die Syrer, die 2015 vor Assad, vor dem Islamischen Staat, vor Putins Bomben in Aleppo, vor den chemischen Waffen des Regimes in Damaskus geflohen sind, das waren keine Flüchtlinge, sagte uns Orban. Das war eine Invasionsarmee. Und die sind auch nicht in die EU gekommen, weil wir Menschenrechte und Flüchtlingsschutz als Gesetz haben. Nein, die kamen in die EU, weil irgendwelche Politiker die Kultur zerstören wollten. Dieser Mythos, 100.000 Mal wiederholt in den letzten 10 Jahren, mit angstmachenden Bildern untersetzt, wo jetzt ein Attentat in Australien, ein Vater und sein Sohn, islamistische Terroristen, von was auch immer inspiriert, radikalisiert, bringen Zivilisten, Juden am Festtag in Australien. Und ein Muslim stellt sich dazwischen. Ein Australier stürzt sich auf den Attentäter, entwaffnet ihn, wird schwer verletzt.
Ja.
Das ist eine Geschichte von radikaler Menschenfeindlichkeit und extremem Mut, Mitmenschen zu verteidigen. Das wird erzählt weltweit jetzt in diesen sozialen Medien. Ja, das zeigt, alle Muslime sind eine Gefahr. Dieser Mythos von Orban, dass wir in Europa in Gefahr sind, unsere Identität zu verlieren und wo er ableitet, dass wir all das aufgeben müssen, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa geschaffen haben. Nämlich die Idee von Minderheitenschutz, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, der höchste Wert, die Menschenwürde, die erste Botschaft, das Fundament des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar, dass wir das opfern müssen, weil wir sonst unsere Identität verlieren. Mit diesem Mythos war Viktor Orban extrem erfolgreich und seine politischen Gegner haben ihn lange unterschätzt. Ja, schon damals kam mir das sehr merkwürdig vor, als der damalige Kommissionspräsident Juncker mit Orban scherzte und sei Diktator, als wäre das ein Witz.
Ja.
Und ein Jahr später, Orban hat nur die Lippen aufeinander gepresst. Und ein Jahr später waren dann die Plakate von Juncker überall in Budapest. Juncker und George Soros und die Verschwörer gegen Europa. Die Feinde Europas. Das war kein Scherz. Orban meinte es ernst. Lange wurde er unterschätzt, die Macht dieser toxischen Geschichten. Und jetzt reagieren wir falsch. Wir müssen dem entgegentreten mit mehrheitstauglichen Konzepten, die zeigen, wir haben Kontrolle der irregulären Migration, aber auch mit einem klaren Narrativ, klaren Fakten, dass es niemals in den letzten 10 Jahren darum ging, irgendeine Verschwörung, Migranten oder Flüchtlinge in großer Zahl nach Europa zu bringen. In Wirklichkeit hatten wir es mit echten Fluchtkrisen zu tun. Und irreguläre Migration lässt sich kontrollieren, auch ohne Menschenrechtsverletzungen, und daran müssen wir arbeiten. Aber die Vorstellung, Menschen nach ihrer Religion, nach ihrem Wurzel, nach ihrem Herkommen, wie Sadiq Khan oder andere, die hier geboren sind, die Bürger sind unserer Länder, die als Staatsbürger zweiter Klasse, als Gefahr für die Identität des Landes zu bezeichnen, das erinnert an die dunkelsten Zeiten der europäischen Geschichte.
Spätestens, wenn man sie als Bürger zweiter Klasse behandelt, aber allein schon im ersten Schritt, ein Mensch, der anders ist als ich, muss deswegen kein Schlechter sein.
Ja, und was ist denn, was sind wir, was ist ein Wiener? Ich bin in Wien aufgewachsen.
Wien ist eine echte Melange, ne?
Ja, Wien hat so viele Menschen Schutz gewährt in den letzten 10 Jahren, keine andere Stadt Europas.
Also die in Wiener Wien leben
40% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund.
Ja. Ja.
Und trotzdem war es die letzten 5 Jahre 4-mal hintereinander die lebenswerteste Stadt der Welt. Also wer jetzt sagt, aus New York oder Washington oder Mar-a-Lago oder Budapest, in Wien kann man nicht leben, weil es dort so viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, der erzählt ein Märchen, dagegen sind die Lügen aus dem Kreml. Das erinnert an die Lügen aus dem Kreml, wo dann erzählt wird, Russland bekämpft in Kiew den Faschismus. Nein, Wien ist eine enorm lebenswerte Stadt. Aber es stimmt, es gibt in Wien heute 15% der Bevölkerung, die sind Muslime. Es gab vor 60 Jahren keine Muslime in Wien. So wie es 1850 in Wien keine Juden gab und 1910 10%. Nur damals entstand eine fanatische und gefährliche kulturelle Bewegung des Antisemitismus. Wohin die geführt hat, haben wir gesehen, 1938. Wiederholen wir nicht die Geschichte mit einer anderen Minderheit. Wehren wir uns gegen die, die jetzt versuchen, mit den gleichen Mythen. Ich lese gerade ein Buch über, wie die Nationalsozialisten ganz erpicht darauf waren, ständig zu erklären, wie kriminell Juden waren. Die Kriminalität, die Gefahr, also das, was wir heute hören über andere Minderheiten, um sich selbst als Partei von Rechtsstaatlichkeit und Recht und Ordnung zu präsentieren, man kämpft ja nur gegen Kriminelle. Diese Verunglimpfung, diese Polemik gegen Nationen, Völker, Ethnien, Religionen, wir wissen, wohin das führt. Und ich selbst habe jahrelang in den 90ern auf dem Balkan gearbeitet. Ich habe in vielen Städten gearbeitet, 4 Jahre in Sarajevo, ich war aber auch viel in Pristina, ich war viel in Banja Luka, ich war viel in Mostar. Städte, in denen ich nach dem Ende des Kalten Krieges sehen konnte, wohin die Ideologie führt. Und in dem Fall waren die größten Opfer Muslime. Also die Vertreibung der Muslime aus Banja Luka, aus Prijedor, aus Srebrenica, aus Pristina. Die Kämpfe zwischen Gruppen, die friedlich zusammengelebt haben, jahrzehntelang, jahrhundertelang, und die jetzt wieder friedlich zusammenleben in Bosnien. Aufgrund dieser Art von radikaler, nationalistischer, identitärer Ideologie. Wer das erlebt hat, wer gesehen hat, wie in Mostar, eine Stadt, wo ich noch vor dem Krieg als Reiseleiter mit einer Gruppe von österreichischen Touristen war, 1990, wo man mir sagte, hier wird es nie Krieg geben. Wir sind viel zu sehr verbunden, viel zu viele gemischte Ehen. Und dann gab es in Mostar grauenhafte Kriege.
Mhm.
Und heute ist es wieder friedlich. Und heute leben wieder Kroaten und Bosniaken, also Muslime und Katholiken, nebeneinander in Mostar friedlich. Der erkennt, was für ein Wahnsinn, aber was für eine Gefahr in diesen Geschichten steckt.
Herr Knaus, das eine ist ohne Zweifel, man muss aktiv kommunizieren, man muss auch wirklich die Menschen mit der Realität konfrontieren, man muss das Thema, dass Menschen unterschiedlich sind, dass sie aber deswegen, nur weil sie unterschiedlich sind, keine unterschiedlich schlechten Charaktere haben und dass es nur Bürger gleicher Klasse gibt, all diese Themen der klaren Kommunikation. Aber das Zweite ist auch dieses Sicherheitsgefühl oder dieses Unsicherheitsgefühl, wir haben es am Anfang gesagt, dass Menschen einfach sagen, wenn viele Fremde zu uns kommen, dann fühle ich mich unsicher. Also deswegen Steuerung, Begrenzung der Migration, Rückführung, alles, all die Instrumente. Sie sagen, Kontrolle zurückbekommen, um wieder Herr des Verfahrens zu werden. Zwei Fragen. Wie sind die Reaktionen der Politik auf dieses Thema? Und unmittelbar dazugehört, Sie sprechen auch davon, es braucht eine Koalition der Willigen. Wir werden das als Europäische Union nicht schaffen, das mit Einstimmigkeit hinzubekommen. Also, aber wir können auch keine Zeit verlieren. Also müssen die sich zusammenfinden, die das System auf die Schiene bringen, oder?
Ja, also wenn wir jetzt über Migration reden, dann müssen wir eben unterscheiden. Also wir haben die irreguläre Migration, die in jeder Gesellschaft, wenn sie länger andauert und eine gewisse Dimension erreicht, Menschen beunruhigt und am Ende zu Angst führt und Angst tötet Empathie. Das ist in Australien so, das ist eine Einwanderungsgesellschaft, das ist in Kanada so, das ist in Europa so. Irreguläre Migration zu kontrollieren ist daher politisch immer geboten. Daher haben meine Kollegen und ich schon 2015 auf dem Höhepunkt der Willkommenskultur in Deutschland einen Vorschlag gemacht, wie man die irreguläre Migration aus der Türkei über die Ägäis, also mit einem Abkommen zwischen Deutschland und der Türkei, drastisch reduzieren kann und ersetzen kann durch legale Aufnahme. Das war unser Vorschlag im September 2015. Und der Anlass dafür, das, was mich wirklich angetrieben hat, war nicht nur das Bild des toten Alan Kurdi, des kleinen Jungen im Bodrum, der damals ertrunken ist auf dem Weg nach Griechenland, sondern auch die Rede von Viktor Orban am 4. September 2015, wo er gesagt hat, hier ist die große Chance, Sie haben es vorhin zitiert, das Zeitalter der Menschenrechte zu beenden, weil die Leute Angst haben vor Migranten. Und wir haben eben gesagt, wenn man Flüchtlingen helfen will, und dafür gab es in Deutschland eine große Unterstützung damals, sollte man es so tun, dass es nachhaltig funktioniert und nicht zu Angst führt. Jetzt, wie kann man irreguläre Migration kontrollieren? Also ich glaube, es gibt drei Punkte, die man sofort umsetzen müsste. Und die Frage ist, wie macht man es so, dass es auch funktioniert? Also nicht nur angekündigt wird, sondern auch funktioniert. Wir brauchen weniger irreguläre Migration über die Außengrenzen in die EU. Das geht, das haben wir gesehen in der Ägäis und anderswo in der Welt, eigentlich nur, wenn wir es rechtsstaatlich machen wollen, mit sicheren Drittstaatsabkommen. Also man sagt, anstatt dass Leute in Nordafrika in Boote steigen, nach Griechenland und Italien fahren oder in der Türkei oder von Westafrika nach Spanien. Ab einem Stichtag haben wir ein Abkommen mit einem sicheren Drittstaat. Wer irregulär kommt, der bekommt zwar ein Asylverfahren, weil wir dazu verpflichtet sind, niemanden in die Gefahr zurückzustoßen, Folter oder Gefängnis oder Tod oder schlimmer, aber der bekommt das Verfahren und den Schutz nicht in Europa. Dafür nimmt Europa oder nehmen Länder Menschen auf, so wie Kanada, geordnet. Dazu brauchen wir die sicheren Drittstaatsabkommen, dazu brauchen wir die rechtliche Grundlage. In Europa gibt es eine Mehrheit dafür, sichere Drittstaatsabkommen zu ermöglichen. Und wenn das Europäische Parlament jetzt noch zustimmt, dann ist es erstmals im nächsten Jahr möglich, die zu schließen. Das wäre eine echte Wende. Also im nächsten Jahr 3 oder 4 sichere Drittstaatsabkommen zu schließen. Und das Zweite bei Abschiebungen und Sicherheit, ich verstehe diejenigen nicht, die zum Beispiel sagen, auch ausreisepflichtige Straftäter sollte man nicht abschieben. Das verstehe ich deswegen nicht, weil es ein Klima vergiftet für die große Mehrheit der Migranten und Flüchtlinge und weil es kein Menschenrecht gibt auf Migration. Es gibt ein Menschenrecht auf Schutz. Wer keinen Schutz braucht und dann eine Straftat begeht, ein afghanischer Mann, das deutsche Fernsehen hat dann danach, nach so einer der ersten Abschiebung nach Afghanistan, einen der Abgeschobenen aufgesucht in Kabul. Der war in seiner Wohnung, der war sicher. Und er hatte in Deutschland Straftaten begangen. Da gibt es kein Recht, von dieser Person in Deutschland zu leben. Hier zu sagen, wir konzentrieren uns bei den Abschiebungen auf Straftäter und Gefährder, die man abschieben darf, weil sie nicht in Gefahr sind, Und im nächsten Jahr ist die Priorität dieser Regierung, diese Gruppe auch nach Syrien, auch nach Afghanistan, wir reden mit den Regierungen, abzuschieben. Das sind dann nicht Zehntausende, das sind dann vielleicht Tausende aus ganz Deutschland, aber es macht Deutschland sicherer.
Und Sie haben eine hohe Symbolkraft.
Und es ist sichtbar, es zeigt eine Regierung, die handelt. Diese beiden Maßnahmen, wenn wir die 2026 auf Schiene bekommen, wir stoppen die irreguläre, tödliche Migration. Jedes Jahr sterben Tausende über das Mittelmeer in die EU durch sichere Drittstaatsabkommen. Schaffen es, verurteilte Straftäter abzuschieben, wo wenn dann ein Verbrechen passiert und die Leute sagen, diese Person hätte ja eigentlich abgeschoben werden müssen, das führt zu sehr, sehr viel Frustration, Ärger und Angst. Und gleichzeitig treten wir denen, die sagen, da ist eine Gruppe schuld. Wir müssen jetzt Muslime, wir müssen jetzt Afrikaner, wir müssen jetzt Migranten verteufeln. Denen treten wir mit dem Grundgesetz in der Hand und dem Schutz der Menschenwürde von jedem, der bei uns ist, entschlossen entgegen. Diese Kombination wäre, da habe ich keinen Zweifel, auch mehrheitsfähig. Und das muss eines der großen Projekte sein dieser Koalition.
Und Sie glauben, das für ganz Europa mehrheitsfähig?
Absolut.
Umsetzungsfähig.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil hier die Parteikategorien oder rechts-links nicht wirklich uns viel weiterbringen. Als Italien 2013 beschlossen hat, die Marine loszuschicken, um Menschen zu retten. Es gab einen grauenhaften Unfall mit hunderten Toten vor Lampedusa und dann noch ein Boot ist gekentert mit hunderten Toten im zentralen Mittelmeer. Und damals hat die italienische Regierung gesagt, wir schicken jetzt die Marine los, um Leute zu retten. Damals war der Premierminister von einer Mitte-Links-Partei, aber der Innenminister von der Mitte-Rechts-Partei, also Berlusconis Partei, Forza Italia. Das war Alfano, ein konservativer Sizilianer. Und der hat gesagt, wir wollen Menschen retten. Als 2017 Italien einen Deal machte mit Libyen, einen ziemlich zynischen Deal, wo die Libyer Geld bekommen, um Leute an ihrer Küste abzufangen, war der Innenminister von den Demokraten, Mitte-Links-Partei. Also es war nicht so, dass es da die Konservativen sind gegen Retten und die Progressiven sind gegen Abkommen mit Libyen. In Wirklichkeit hat sich hier die gesamte Gesellschaft verändert, weil man 2014 erkannt hat, Menschen retten ist zwar ein Gebot, das muss man machen, aber wenn man jeden, den man rettet, automatisch nach Italien bringt und alle bleiben in Europa, erstens kommen immer mehr, das ist passiert, auf einmal hatten wir 180.000, die 2016 nach Italien gebracht wurden. Zweitens sterben immer mehr. Die meisten Toten gab es während dieser Rettungsaktionen. Nicht wegen der Rettung, sondern weil immer mehr in die Boote gestiegen sind. Und drittens verlieren wir politisch an die Feinde Europas. Hier zu sagen, es geht ja nicht um rechts oder links oder konservativ oder liberal oder grün oder sozialdemokratisch, was auch immer. Es geht hier um Menschenwürde und Kontrolle. So, das Grundgesetz und die Menschenrechtscharta der EU spricht auch von der Menschenwürde. Das ist das Fundament und darauf aufbauen eine Politik, die mehrheitsfähig ist in Italien, in Spanien, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, von humaner Kontrolle, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Angst hat und die natürliche Empathie nicht durch Angst verdrängt wird.
Sie haben mehrfach heute im Laufe des Gespräches, Herr Knaus, von Narrativen gesprochen und über die Bedeutung von Narrativen. Ich teile das. Es genügt nicht nur anhand von Zahlen, Daten, Fakten Menschen zu füttern, sondern wichtig ist auf dieser Grundlage eine Geschichte zu haben. Die populistischen Erzählungen schüren Angst und Kontrollverlust und die haben bei sehr vielen Menschen verfangen. Dem setzen Sie ja eine andere Logik entgegen, nämlich realistische Lösungen, überprüfbare Ergebnisse und weniger Symbolpolitik. Und nach all dem, was Sie jetzt auch gesagt haben, im Hinblick darauf, welche Richtung sollten wir einschlagen, um einerseits unsere Humanität zu bewahren und andererseits aber auch die irreguläre Migration zu begrenzen. Wie sieht das Narrativ aus? Was muss Politik, was müssen wir erzählen, dass das mindestens genauso verfängt wie die Panikmache durch populistische Erzählungen?
Also wir müssen einfach sagen, dass diese Werte, Konventionen, Rechte, die wir auch Asylsuchenden gewähren, die gab es ja alle mal. Es gab eine Zeit, da gab es die keine Flüchtlingskonvention und keine Menschenrechtskonvention. Vor 1949. Die haben wir, all diese Rechte, all diese Konventionen haben wir in Europa beschlossen, aufgrund der Erfahrungen der Jahrzehnte davor. Wir haben erlebt, dass österreichische Juden, die fliehen mussten aus dem Dritten Reich, von der Schweiz zurückgeschickt wurden.
Mhm.
Und zur ewigen Schande der Schweiz, die eine der wenigen Demokratien blieb in Europa, auch im Zweiten Weltkrieg, die aber dann jahrzehntelang damit ringen musste und erst in den 90er Jahren festgestellt hat durch eine offizielle Kommission, die die Regierung eingesetzt hat, dass Zehntausende Menschen ihr Leben verloren haben, weil die Schweizer sie damals an ihrer Grenze zurückgeschickt haben ins Dritte Reich. Die Erfahrung war, das nie wieder. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass Menschen ein Recht auf Migration haben. Es geht nicht darum, Menschen zu importieren, weil wir sie als Arbeitskräfte brauchen. Dafür gibt es eine andere Politik, nicht irreguläre Migration. Dafür kann man, wie die Kanadier, eine geordnete Politik von Arbeitsmigration mit Kriterien und mit Standards. Und das ist eine politische Entscheidung. Aber Flucht und wie wir mit Flüchtlingen und Asylsuchenden umgehen, das geht zurück auf diese Grundidee. Wir wollen nicht wieder schuld sein, dass wir Leute in den Tod, in Folter, in ihr Verderben zurückstoßen. Wenn das so ist, und ich glaube, das ist immer noch mehrheitsfähig bei der großen Mehrheit der Europäer, dann muss man aber auch klar sagen, und hier übertreiben ganz, ganz viele und schaden dieser Sache, dass eine Überstellung in einen sicheren Drittstaat ein Zurückschieben ist in das Dritte Reich von Eichmann und Himmler. Also ein Asylverfahren von jemandem in einem sicheren Drittstaat ist im Einklang mit der Flüchtlingskonvention. Also der Narrativ muss sein, die Menschenwürde ist unantastbar, aber das heißt nicht, dass wir keine Kontrolle mehr haben. Das ist im Kern das politische Anliegen. Und das Zweite ist, dass Deutschland, Österreich, die Schweiz hat am meisten Ausländer in Europa als Anteil ihrer Bevölkerung. Aber auch Wien, eine erfolgreiche Stadt, ich habe schon gesagt. Auch Deutschland ist heute ein Zielland für Migration. Geordnete, legale Migration, dazu zählt auch die geordnete Aufnahme von Schutzbedürftigen, nach Verfahren, ohne ihr Leben zu riskieren, ist etwas, was alle erfolgreichen Gesellschaften auszeichnet. Amerika, Sie haben es selbst gesagt, New York, Kalifornien, die erfolgreichsten, wirtschaftlich aktivsten, wie wirklich dynamischsten Teile der Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur, das sind alles Länder, wo es Migration gibt, wo es Vielfalt gibt und wo diese Talente dazu beitragen, dass es auch eine Dynamik gibt. Jede erfolgreiche Gesellschaft ist dynamisch. Wir haben in der Welt heute über 7000 gesprochene Sprachen und wir haben nur 200 Staaten. Also jeder Staat hat Menschen, die viele Sprachen sprechen, wenn man genauer hinsehen. Außer vielleicht Liechtenstein und Luxemburg. Und in Luxemburg, in der Hauptstadt, 70% der Bewohner von Luxemburg sind keine Luxemburger. Also Migration, Vielfalt ist ein Zeichen von Friede und Erfolg. Aber das heißt nicht, dass wir die Augen davor verschließen, wenn es Probleme gibt, dass wir wegblicken, wenn Leute irregulär kommen, die kein Recht haben zu bleiben, die dann Straftaten begehen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht erkennen, dass es da Herausforderungen gibt in den Schulen, bei den öffentlichen Leistungen und dass wir die Bevölkerung immer mitnehmen müssen. Und wenn man diesen Grundsätzen folgt und dann eine Politik hat, die das umsetzt, nachweisbar, die nicht ständig Dinge verspricht, die man nicht umsetzen kann, dann glaube ich auch, dass man dem Populismus eine robuste Politik des gelebten Humanismus entgegensetzen kann. Im Interesse einer wohlhabenden, stabilen, friedlichen und lebenswerten Gesellschaft. Wie das heutige Europa, wie das heutige Deutschland.
Das, was Sie sagen, das Konzept basiert auf den Werten, die unsere Gesellschaft lebt, die unserer Gesellschaft wichtig sind, den Menschenrechten, die damit verbunden sind. Aber es muss eben in einer Form umgesetzt werden, die handhabbar ist und die gestaltbar ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da fehlt tatsächlich Kommunikation. Das kann ich nur nochmal abschließend sagen. Da fehlt uns etwas. Da gibt es ein Konzept, aber die Kommentare dazu sind relativ wild und wüst.
Ja, machen wir 2026 zum Jahr, in dem sich das ändert.
Ein guter Vorsatz. Ja, man könnte stundenlang mit Ihnen diskutieren. So inspirierend ist es. Dafür haben wir die Zeit nicht. Aber ich denke, dass Sie heute in diesem Gespräch unglaublich viel Zuversicht in einem Thema und für ein Thema verbreitet haben, keinen Menschen kalt lässt, das alle bewegt aus ganz unterschiedlichen Gründen und das vielen Ängsten und Sorgen bereitet. Und wenn man das Thema auf eine Art und Weise angeht, wie Sie das heute geschildert haben, dass man nicht hyperventiliert, dass man sich nicht sozusagen von Rechtspopulisten auf den Leim führen lässt, sondern ganz nüchtern sachlich auf Lösungssituationen und Möglichkeiten schaut, dann liegt in dem Thema auch eine Chance, Sie haben das wirklich gut belegt, in den Griff zu bekommen auf eine Art und Weise, die unsere Menschlichkeit auf der einen Seite bewahrt und auch die Sorge um das Verlorengehen der staatlichen Ordnung reduziert, wenn nicht gar beseitigt. Und dafür möchte ich Ihnen auch nochmal ganz herzlich danken für diesen Grundsatz und dieses Fundament, das Sie hier auch in dem Gespräch gelegt haben.
Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein gutes 2026.
Wir würden noch unseren Abschluss, wir haben noch eine Frage, die wir wirklich auch loswerden wollen, weil wir sie allen unseren Gästen stellen, nämlich die Frage, was Ihnen persönlich Zuversicht gibt, dass Deutschland und Europa diese Herausforderungen bewältigen können, trotz all der Angriffe auf Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte als Experte und als Bürger. Wenn Sie das vielleicht in einen Knopf formulieren können, als Abschluss unseres Gesprächs.
Also ich mache es konkret. Ich habe 4 Jahre in Bosnien gelebt, gearbeitet in Sarajevo direkt nach dem Krieg, 96 bis 2000. In den 90er Jahren war das Sarajevo, Bosnien, ein Ort der Raubtiere, des Völkermords in Srebrenica, der Vertreibungen, des Grauens. Seit 1995, vor genau 30 Jahren im Dezember, kamen Friedenstruppen, gab es das Abkommen von Dayton. In den letzten 30 Jahren hat sich dort unglaublich viel wieder zurückentwickelt. Heute leben wieder Muslime in Srebrenica, gehen in die Schule, Kinder. Ich war bei einem Freund, der war ein Franziskanerabt in einem Kloster, wo 93 sein Vorgänger ermordet wurde im Krieg. Im Nachbardorf wurden muslimische Zivilisten von kroatischen Einheiten in der Früh massakriert, 116 ermordet. Dort leben heute alle wieder friedlich zusammen, seit 25 Jahren keine Gewalt. Es ist möglich. Und es ist natürlich. Und wenn ich dann heute nach Bosnien zurückgehe, wo es in den 90er Jahren Hölle auf Erden und wo die schlimmsten Kriegsverbrecher die Politiker waren und heute ist es seit 30 Jahren friedlich, dann sehe ich, was möglich ist. Wir haben die richtigen Ideen. Das, worauf das heutige Europa aufbaut, ist eine richtige, gute Basis und das können, müssen wir verteidigen. Und Friede ist auch dort möglich, das haben wir in Europa gezeigt, wo es davor die grauenhaftesten Verbrechen gab.
Das ist ein gutes Schlusswort, Herr Knaus. Es ist möglich. Es braucht Entschlossenheit, wie es Jean Monnet formuliert hat. Natürlich auch ein bisschen Zuversicht dabei. Und es braucht schlicht und einfach Engagement eines jeden Einzelnen. Wir sind damit am Ende unseres Mutmacher-Podcasts, unserer Mutmacher-Folge angekommen. Wir danken, sehr geehrter Herr Knaus, für dieses Gespräch. Es war eine klare Analyse, nüchterne, präzise Ausführung mit ganz viel Leidenschaft und dass Sie nochmal gezeigt haben, Humanität und Ordnung sind kein Widerspruch, sie gehören zusammen. Und Ihre Perspektive hilft, die europäische Diskussion zu führen, an diesem europäischen Projekt zu arbeiten und den Blick auf die Migration auch zu fokussieren, auf das, was notwendig ist, im Sinne des großen Ganzen.
Ja, denn gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es Stimmen wie die von Gerald Knaus, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung auch zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in den Shownotes.
Ja, und zwar Alte Weise Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich. Tschüss.